Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio begrüßt sie Tanja Lieske. Der Germanist Michael Ostheimer ist zur Quelle der Styx gereist. Der Übersetzer Ulrich Sonnenberg hat Knut Hamsuns Roman Hunger neu übersetzt. Und es gibt den neuen Roman von Juli C. Der entstand in Kooperation mit dem Hamburger Autor, Journalisten und Werbetexter Simon Urban. Eine Kooperation war es mit gutem Grund, denn in Zwischenwelten, so heißt der Roman, werden Gegensätze zusammengeführt. Stadt und Land, West und Ost, Gegenwart und Zukunft. Ein Roman um und über Social Media ist dies zudem. Jörg Margenau weiß mehr.
Ein Roman, der aus nichts als E-Mails und WhatsApp-Wortwechseln besteht, klingt eher abschreckend. Schließlich leidet das Dauerrauschen von Social Media doch sowieso unter allzu viel kleinteiliger Dauererregtheit. Soll man sich das auch noch in Romanform antun, 440 Seiten lang? Die Antwort lautet ja, unbedingt. Denn der Briefroman in E-Mails, den Juli C. und Simon Urban gemeinsam verfasst haben, ist nicht nur aufregend und informativ, sondern führt in die Abgründe einer überdrehten Öffentlichkeit, in der jede Nebensache zu eskalieren droht und ein Gespräch immer seltener gelingt. Hier versuchen es zwei. Die eine ist die Milchbäuerin Theresa Kallis, 43 Jahre alt, die den Hof ihres Vaters in Brandenburg geerbt hat und gegen jede wirtschaftliche Vernunft und über alle politischen Zumutungen hinweg versucht, mit 200 Kühen und ein paar Angestellten, mit Ehemann und zwei Kindern einigermaßen über die Runden zu kommen. Ihr Hof liegt nur ein paar Dörfer von Unterleuten entfernt, also mitten im fiktiv-realen Juli-C-Land. Der andere heißt Stefan Jordan, 46 Jahre alt. Er ist Kulturchef des Hamburger Magazins Der Bote, das man sich als ein Mittelding zwischen Zeit und Spiegel vorstellen darf. Hochwichtig jedenfalls, vor allem für die, die dort arbeiten. Stefan Jordan gehört dort zur Riege der aufstrebenden, über alles Bescheidwisser und Welterklärer. Theresa bezeichnet ihn gehässig, aber nicht ganz falsch, als Volkspädagogen in der Besserungsanstalt Bundesrepublik.
Musste laut lachen. Du bist unbezahlbar. Wir reden hier über Existenzfragen unserer Epoche und du hältst das für Pipifax. Stark.
Ich glaube, ihr redet vor allem über euch selbst. Aber ich schreibe dir trotzdem wieder. Habe nur diese Woche viel zu tun.
Die beiden, die sich in munterem, teils erbittertem Streit austauschen, verbindet zu Beginn nicht viel außer ihrer Vergangenheit in einer Studenten-WG in Münster, die aber schon 20 Jahre zurückliegt. Das Verstehen der anderen Lebenswirklichkeit fällt zunächst vor allem Theresa schwer, der die Unmenge von Gender-Sternchen in Stefans Mails auf die Nerven gehen und die Begriffe wie White Supremacy, Cis-Mann oder Thermomix erst einmal googeln muss. Stefan befindet sich in seiner journalistischen Kulturblase in der Hamburger Society im andauernden Kampf gegen Sexismus, Rassismus und Klimazerstörung. Er macht in seiner Redaktion einen Generationenkonflikt aus, bei dem es um die Konfrontation eines altbewährten, auf Objektivität beharrenden Journalismus der Älteren und einem parteilichen, sich auf der Seite des guten und wahren sehenden Aktivismus der Jüngeren geht. Stefan steht nicht nur altersmäßig in der Mitte. Wahrheit, so begreift er allmählich, ist auf beiden Seiten vor allem ein Karrierefaktor und eine Spielkarte im Machtpoker. Die Welt des Bauernhofs ist dagegen überschaubar, könnte man meinen. Doch was Theresa von Milch- und Stilllegeprämien, von Schweinepest und Bodenpreisen, Biomais und Pachtverträgen erzählt, verdichtet sich zu dem Gefühl, dass die alleingelassenen Landwirte die letzten Trottel sind, denen es systematisch an den Kragen geht. Ökologie ist, wie sich zeigt, nicht mehr als die Produktion des schönen Scheins für Städter. So wird aus der doch auch dem Guten dienen wollenden Bäuerin Theresa, die zunächst noch ganz auf politische Lösungen setzt, eine Aktivistin, die sich von Stefan als Jeanne d'Arc, der Querdenker, beschimpfen lassen muss. Am Beginn der gemeinsamen Arbeit von Simon Urban und Juli C. stand die Sorge um die Debattenkultur in Deutschland, wo mehr als die Hälfte der Bevölkerung glauben, ihre Meinung nicht äußern zu können, ohne sich in Schwierigkeiten zu bringen. Dabei aber alle alles lautstark heraustrompeten. Wie Menschen in einem Shitstorm zugrunde gehen, auch das erzählt der Roman. Zugleich erleben Theresa und Stefan selbst, wie ihnen die Argumente vor allem per WhatsApp entgleisen. Es ist also nur konsequent, dass zwischen Welten in eher epischen E-Mails und knackigen WhatsApp-Wortwechseln erzählt wird. Die Form bestimmt den Inhalt. Die ideologische Verengung der Positionen wird vorgeführt, indem sämtliche aktuellen Debatten um Diversität, Biologismus, kulturelle Aneignung und so weiter aufgegriffen werden. Auch der Krieg in der Ukraine eignet sich als Tummelplatz der Meinungen und Eitelkeiten.
Für dich ist Putins Einmarsch wahrscheinlich vor allem ein journalistisches Ereignis. Groß, schlimm, skandalös, aber letztlich etwas, über das ihr schreiben werdet.
Es ist offensichtlich, dass Juli C., die in einem Dorf in der Prignitz lebt, für die Schilderung der bäuerlichen Welt zuständig war und Simon Urban, der in Hamburg wohnt, seine Erfahrungen aus dem dortigen Medienmilieu einbrachte. Das sorgt für Authentizität und Lebendigkeit. Die beiden Figuren haben sie dennoch gemeinsam entworfen und auch den Handlungsverlauf in vielen Arbeitssitzungen gemeinsam entwickelt. Der Streit zwischen den Figuren ist also in jedem Augenblick kalkuliert. Umso erstaunlicher, dass das Inszenierte an keiner Stelle spürbar wird. Zwischen Welten handelt von Annäherungen und vom Sich-Verpassen. Juli C. und Simon Urban gelingt es spielerisch leicht, das von Verlusten und Untergangsängsten bestimmte Zeitgefühl unserer klima- und kriegsversehrten Gegenwart sichtbar zu machen, indem sie es in den Zangengriff der Doppelperspektive von Stadt und Land, West und Ost, Mann und Frau, Beobachtung und Teilhabe nehmen. So ist ein brisantes, spannendes, kluges und ganz sicher bestsellertaugliches Stück Gegenwartsliteratur entstanden.
Eine Vorhersage von Jörg Margenau zu dem neuen Roman von Juli C. und Simon Urban. Zwischenwelten ist im Verlag Luchterhand in München erschienen. 444 Seiten kosten 24 Euro. Der norwegische Autor Knut Hamsun gilt als herausragender Vertreter des literarischen Realismus und er war ein glühender Anhänger der Nationalsozialisten. Wir haben es also mit einem jener Künstler zu tun, bei denen politische Verfehlungen in Wettstreit treten mit der Bedeutung des Werks, was die Nachwelt oft in Verlegenheit bringt. Hamsun lebte von 1859 bis 1952 und er wurde gerade mal 30-jährig berühmt mit seinem Debütroman Hunger. Dieser Roman gilt als wegweisend für die beginnende Moderne. Nun wurde Hunger aus dem Norwegischen neu übersetzt. Ulrich Sonnenberg hat sich dieser anspruchsvollen Aufgabe angenommen und Michael Opitz hat für uns gelesen.
Franz Kafkas Erzählung Der Hungerkünstler wäre ohne Knut Hamsuns Roman Hunger ebenso undenkbar wie Samuel Becketts Warten auf Godot. Wladimir und Estragon hoffen ja auch deshalb auf Godots Kommen, weil sie glauben, er werde ihnen zu essen geben. Knut Hamsuns 1890 erschienenes Prosadebüt Hunger wurde von Thomas Mann und Gottfried Benn geschätzt und Isaac Bashevis Singer bezeichnete den Nobelpreisträger des Jahres 1920 als Vater des modernen Romans. Hunger gehört trotz der späteren politischen Verirrungen des Autors zur Weltliteratur. Erzählt wird darin die Leidensgeschichte eines namenlos bleibenden Protagonisten, der über kein festes Einkommen verfügt und ständig in Geldnot ist. Obwohl er Talent hat und gute Artikel schreibt, findet er bei keiner Zeitung eine Festanstellung. Nur selten wird angenommen, was der freiberufliche Autor geschrieben hat, und die Honorare, die man ihm zahlt, sind ein viel zu geringes Salär, um davon würdevoll leben zu können. Um sich aus dieser prekären Lage zu befreien, lässt Hamsuns Held nichts unversucht. Er schreibt wie besessen, bewirbt sich auf freie Stellen, doch was er auch unternimmt, er findet keine Arbeit. Nach und nach muss er die wenigen Habseligkeiten, die ihm geblieben sind, versetzen, und als er über beinahe nichts mehr verfügt, was sich zu Geld machen ließe, versucht er bei einem Pfandleiher, die Knöpfe seines Rockes zu Geld zu machen.
Ich hatte es doch noch gar nicht mit den Knöpfen versucht. Ich blieb auf der Stelle stehen und musste lächeln. Vielleicht gab es ja doch noch einen Ausweg. Ich war nicht völlig verdammt. Ganz bestimmt werde ich 10 Öre dafür bekommen. Morgen bekäme ich dann irgendwo noch einmal 10 und am Donnerstag erhielt ich das Honorar für meinen Zeitungsartikel. Ich würde schon sehen, alles regelte sich. Wie hatte ich nur die Knöpfe vergessen können?
Ausgelöst durch den Hunger verfällt Hamsuns Protagonist auf die absurdesten Ideen und versucht in größter Not das Unmögliche. Doch der Pfandleiher nimmt die Knöpfe nicht. Überzeugend leuchtet der Roman das Seelenleben eines Menschen aus, der angesichts von lichten Momenten immer wieder Hoffnung schöpft, aber sich wenig später erneut an den Tiefpunkten einer prekären Lebenssituation findet. Hamsun beherrscht die Klaviatur modernen Erzählens. Ständig wechselt er zwischen innerem Monolog und der Beschreibung des städtischen Lebens. Zugleich ist der Autor ein kritischer Beobachter der sozialen Verwerfungen, die eine Folge der verschärften ökonomischen Entwicklung waren. Angesichts von gottlosen Verhältnissen ist Hamsuns Protagonist gewillt, sich seine Würde zu bewahren. Doch das fällt ihm immer schwerer. Als nur noch der Hunger sein Denken und Handeln bestimmt, erbettelt er von einem Schlachter einen Knochen, den er wie ein Tier abnagt.
Ich atme schwer und laut und breche jedes Mal zähneknirschend in Tränen aus, wenn ich diese Fleischfetzen von mir gebe, die mich vielleicht ein wenig sättigen könnten. Als überhaupt nichts mehr hilft, was immer ich auch versuche, schleudere ich voll ohnmächtigem Hass und rasend vor Wut den Knochen gegen das Tor, rufe erbittert den Himmel an, drohe, brülle heiser und verbissen Gottes Namen und krümme meine Finger zu Klauen. Lass dir sagen, du heiliger Baal des Himmels, dich gibt es nicht, aber wenn es dich gäbe, dann würde ich dich dermaßen verfluchen, dass das Höllenfeuer deinen Himmel erzittern ließe. Lass dir sagen, ich habe dir meine Dienste angeboten und du hast sie abgelehnt.
Hamsun hat diese Tirade, aus der eben nur ein Auszug zu hören war, in den Ausgaben, die nach der Erstveröffentlichung des Romans erschienen sind, gekürzt und entschärft, wie aus der editorischen Notiz zur Neuausgabe von Hunger zu erfahren ist. Was ihm unvereinbar schien mit seiner nationalsozialistischen Gesinnung, revidierte er in vorauseilendem Gehorsam und zensierte sich selbst. Ulrich Sonnenberg hat Hamsuns Meisterwerk nun neu übersetzt und so ins Deutsche übertragen, dass man diesen Roman nicht gleichgültig zur Seite legt. Mit der verlässlichen Neuausgabe von Hunger liegt nun jene ursprüngliche Fassung vor, die Hamsun als 30-Jähriger geschrieben hat. Seinen Roman charakterisierend schrieb er an Georg Brandes: Hunger ist ein Buch über die feinen Schwingungen einer empfindsamen Menschenseele, über das besondere, eigentümliche Gemütsleben, die Mysterien der Nerven in einem ausgehungerten Körper. Hamsun ist seine Liaison mit dem Nationalsozialismus vorzuwerfen. Sie bleibt unverzeihlich. Aber sein Roman ist von diesem Vorwurf freizusprechen. Bis auf den heutigen Tag bleibt er von beschämender Aktualität.
Knut Hamsuns Roman Hunger wurde aus dem Norwegischen neu übertragen von Ulrich Sonnenberg mit einem Nachwort von Felicitas Hoppe. Erschienen im Manesse Verlag München, 250 Seiten, 25 Euro. Und Sie hörten Michael Opitz. So, und nun geht es noch zu einem Ort der Antike. Der Fluss Styx ist in der Mythologie die Grenze zwischen den Lebenden und den Toten. Er umfließt den Hades ganze 9-mal. Gut ist auch zu wissen, dass man im Deutschen der Styx oder die Styx sagen kann, im Griechischen ist der Fluss weiblich. Der Germanist und Gräzist Michael Ostheimer hat sich aufgemacht zur Quelle der Styx und ich habe ihn gefragt, was ihn denn zu dieser Reise motiviert hat.
Das waren vor allen Dingen drei Dinge. Also der Aufhänger war in der Tat Gemälde von Giorgio di Chirico, das heißt die Rückkehr des Odysseus. Da sieht man einen jungen Mann in einem Zimmer, der in einem Holzboot rudert und als ich dachte an dieses Bild und dachte, ja, das ist so ungefähr die Lage, also im ersten Jahr der Pandemie. Also wir rudern zu Hause gewissermaßen die ganze Zeit vor uns hin, aber kommen kein Stück voran. Also das war der erste Punkt. Und das zweite, ich musste oft an die Odyssee denken und da vor allen Dingen an das 11. Buch, wo Odysseus an den Rand der Welt fährt, um dort die Seelen aus dem Hades heraufzubeschwören und von Teresias, das war ein Seher gewesen, um von dem zu erfahren, wie er wieder nach Ithaka zurückkommen könnte. Und der dritte war in der Tat eine Lektüre, Hermann von Pückler-Muskau, auf die bin ich gestoßen im Pandemiewinter im ersten. Das sind Reisebeschreibungen aus Griechenland und da hat er vor allen Dingen eine Reise zur Styx gemacht und die hat mich fasziniert. Das waren die drei Punkte.
Fürst Pückler-Muskau, um mal bei dem dritten Punkt zu bleiben, hatte ja offensichtlich beträchtliche Schwierigkeiten, zu diesem Ort zu gelangen. Wie leicht ist die Styx denn heute zugänglich?
Auch heute ist das vergleichsweise einfach. Da gibt es zwei Orte, Solos oder Peristera. Von dort aus kann man, ich sag mal, mehr oder minder in 3, 3,5 Stunden der Wanderung die Styx erreichen. Es gibt am Ende eine kleine Töcke, sag ich mal, also einen ziemlich steil abfallenden Hang und da muss man drüber, aber sonst ist es eigentlich keine allzu große Hürde.
So, und jetzt nochmal für die Laien. Wie sieht dieser Fluss denn heute aus? Er wird ja beschrieben als ein Wasserfall, der dann auch am Ende in der Erde versickert. Also er hat durchaus auch sowas Grenzgängerisches, Mythologisches. Ja, ja. Bietet sich das noch so dar?
Ja, es ist also im Sommer ist der Wasserfall relativ mager, um ehrlich zu sein. Also im Winter dann stärker. Und ja, da muss ich jetzt anmerken, also bis direkt zu dem Wasserfall bin ich leider gar nicht vorgedrungen. Ich wurde von einer Ziegenherde oder um ehrlich zu sagen von einem ziemlich ehrgeizigen Herdenhund davon abgehalten, also wirklich das Wasser direkt mit den Händen zu berühren. Wenn man vielleicht noch näher herangekommen wäre, hätte man auch sehen können, wie das dann im Boden versickert, was ja die Vorstellung auch war in der Antike, weswegen man davon ausging, dass das der Unterweltfluss ist. Aber da bin ich leider von, ich sag mal, einem Nachfahren des antiken Höllenhunds Kerberos von abgehalten worden. Also mir wurde der Zugang zur Unterwelt da zumindest verwehrt.
Das war dann sozusagen wirklich die Enttäuschung des modernen Reisenden. Trotzdem waren Sie ja auf der Suche nach irgendwas. Leitmotivisch taucht in Ihrem Text immer wieder der Satz auf, du musst dich um dein Todsein kümmern. Was war denn damit gemeint? Was haben Sie denn gesucht?
Um ganz ehrlich zu sein, also auf einmal war dieser Satz da. Ich habe ja gesagt, ich habe mich damit auseinandergesetzt, also mit der Odyssee und mit diesem Giorgio di Chirico-Bild, wo Odysseus auch vorkommt und eben also mit der Styx. Und irgendwann kam das so zusammen und dieser Satz war in mir da. Und da dachte ich, du musst jetzt rausgehen, du musst dir anschauen, was die antiken Griechen übers Todsein und über die Unterwelt sich vorgestellt haben. Du musst dir das anschauen. Also auch um ein bisschen aus dieser pandemischen Stagnation rauszukommen, die ja so etwas war wie leblos sein. Also fast so etwas wie ein Todsein. Zumindest hat sie sich gelegentlich so angefühlt für mich. Das waren so die zwei Impulse. Also sich dem Todsein imaginativ ein bisschen anzunähern, um sich selbst wieder ein wenig lebendiger zu fühlen.
Nun sind Sie ja, und auch das kann beim Reisen passieren, auf etwas Unerwartetes getroffen. Sie haben den Tod dann doch gefunden in Gestalt eines Wehrmachtsverbrechens. Was war denn da passiert?
Ja, 10 Kilometer Luftlinie von der Styx entfernt war das größte von der deutschen Wehrmacht begangene Einzelmassaker in Griechenland. Und ich habe mich da im Vorfeld damit auseinandergesetzt und ich dachte, was für ein eigenartiger Zusammenhang. Also hier der Zugang zur Unterwelt, also nach der antiken Vorstellung zumindest, und hier dieses also schreckliche Verbrechen, das hat natürlich erstmal überhaupt keinen Zusammenhang, außer dass es eine räumliche Nähe ist. Aber frappiert hat es mich schon.
Wenn wir jetzt die Leser Ihres Essays und natürlich auch die Leser der alten Mythen von der Styx lesen, welcher Gedanke wäre Ihnen denn da wichtig?
Also wichtig wäre mir, dass man sich einlässt auf diese Vorstellung, was kann das Todsein eigentlich sein? Also diese Zeit, der man sich natürlich nur vorstellungsgemäß annähern kann, die dann irgendwann mal etwas darstellen wird, wo man nicht mehr der sein wird, als der man sich kennt. Und das fand ich verlockend, auch wenn es sich schwer vorstellen lässt. Aber durch die räumliche Nähe zu antiken mythologischen Städten, wie hier zum Beispiel diesem Unterweltfluss, gibt es so etwas wie, ich sag mal, so eine mythologische Magie auch. Und die hat mich angezogen, die an die Fantasie ungeheuer, also bei mir zumindest ungeheuer stark freigesetzt hat.
Soweit Michael Ostheimer. Sein literarischer Essay ist in der Winterausgabe der Zeitschrift Lettres International erschienen. Dieser hat die Ukraine zum Schwerpunkt und ein Gespräch darüber lässt sich nachhören in der Audiothek. Es handelt sich um die Büchermarktsendung vom 17. Januar. Das großformatige Heft der Lettres International ist an ausgewählten Verkaufsstellen und im Internet erhältlich und kostet 15 Euro. Um neue Forschungsergebnisse zu Long-Covid geht es gleich in der Sendung Forschung aktuell nach den Nachrichten. Dazu begrüßt Sie dann Lennart Pyritz und hier dankt fürs Zuhören Tanja Lieske.